Letztlich ist Rini Benkos ganze Geschichte kaum zu fassen. Sein Aufstieg ist ebenso unglaublich wie sein Fall. Der Tiroler Wunderwutzi legt gerade die größte Firmenpleite Österreichs hin. Viele seiner langjährigen Freunde werden über Nacht zu Feinden. Schatzjäger begeben sich auf die Suche nach Filetstücken und Millionen. Und Benko? Der ist ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Aber das zigtausendteilige Benko-Puzzle ergibt langsam trotzdem ein Bild. Und wir wollen die Teile mit diesem Podcast zusammenfügen. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 10.
Wer soll das bezahlen?
Mein Name ist Wolfgang Peschern. Ich bin Leiter der Finanzprokuratur. Die Finanzprokuratur ist die Anwältin der Republik Österreich und von Gesetzes wegen dazu befugt und beauftragt, für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Ansprüche einzubringen. Das beseelt uns und dieser Aufgabe kommen wir mit Leidenschaft tagtäglich nach. Derzeit sind wir bestrebt, Licht ins Dunkel des Signa-Unternehmenskonglomerats zu bringen, weil auch dort schlummern Ansprüche der Republik Österreich. Wir wollen herausfinden, wie die Dinge zusammenhängen und wir wollen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler offene Ansprüche, sofern sie bestehen, auch einbringen. Deswegen hat die Finanz auch interessiert, was hier vorgegangen ist, als in Igls ein Gebäude errichtet wurde und das Hotel gewidmet worden ist. Nach jahrelangen Prüfungen, die nicht begleitet waren von besonderer Begeisterung der Prüfenden, hat man nun eine Abgabenforderung festgestellt. Das ist allgemein bekannt geworden und weil auch diese Abgabenforderung bekämpft wurde, alles unternommen, um sicherzustellen, dass es in Zukunft auch eine einbringliche Abgabenforderung ist. Deswegen wurde im Grundbuch ein Pfandrecht vorgemerkt.
Guten Tag, mein Name ist Marina Deltschewa und ich leite das Wirtschaftsressort bei Profil.
Und mein Name ist Clara Peterlik, ich bin Wirtschaftsjournalistin beim Profil und unsere Zeremonienmeisterin ist wie immer die Anja Malenschek von der Podcastwerkstatt.
Sie hören uns heute zum vorläufig letzten Mal. Eigentlich hätte die Signa-Saga genug Stoff für einige weitere Staffeln. Aber heute widmen wir uns einmal der Frage der Sanierung und wie es jetzt bei Signa weitergeht und wer das alles bezahlen soll. Bevor wir in die Zukunft schauen, werfen wir aber noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit und das schwierige Verhältnis zwischen Signa und dem Steuerzahler. Und zwar nicht nur dem österreichischen Steuerzahler, sondern auch dem deutschen.
Weil in Deutschland ist man gerade ziemlich angefressen auf den Benko. In unserer letzten Folge haben wir Ihnen ja erzählt, wie sich Signa beim Handelsgeschäft übernommen hat. Da war Signa eben nicht nur schlecht beraten, sondern auch die Folgen der Pandemie und die Inflation haben damit reingespielt, dass es nochmal schlechter lief. Aber in Deutschland lief es dann eben so schlecht, dass Galerie Karstadt Kaufhof zum dritten Mal Insolvenz anmelden musste. Und das in weniger als 4 Jahren übrigens. Und eben wieder mussten 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten. Und bei den letzten beiden Malen ist der Staat eingesprungen und hat 680 Millionen Euro für die Rettungsversuche ausgegeben. Aber wie es mit Karstadt jetzt weitergeht, ist noch offen. Und in Österreich hat die Signa aber auch noch eine Rechnung bei den Steuerzahlern offen. Und deswegen hören wir jetzt nochmal den Herrn, den wir am Anfang schon gehört haben, Wolfgang Peschern.
Und wenn Sie sagen, das wurde als Hotel gewidmet und wir als Steuerzahler jetzt offensichtlich Miteigentümer dieser wunderbaren Immobilie sind, dürfen wir dann dorthin fahren auf Urlaub?
Das hängt immer von dem Eigentümer dieser Immobilie ab. Das ist eine Gesellschaft, die dem Signa Unternehmenskonglomerat zuzurechnen ist und diese hat darüber zu entscheiden.
Aber Sie sind ja auch Eigentümervertreter.
Nein, die Finanzprokuratur hat als Anwalt und Beraterin der Republik hier zusammen mit den Abgabenbehörden ein Pfandrecht vorgemerkt. Es kann sein, dass irgendwann einmal, wenn dieses Pfandrecht gerechtfertigt und schlagend wird, dass dann in späterer Folge auch die Republik Eigentümerin wird. Aber das würde noch eines Verwertungsprozesses mit gerichtlicher Begleitung bedürfen.
Herr Peschorn, wissen Sie schon, wie viel Geld schuldet die Signer oder auch Irine Benko selbst der Republik Österreich? Was glauben Sie?
Wir haben hier keinen Glauben zu haben, sondern müssen uns an den Fakten orientieren. Wir haben alleine in Österreich mehrere hundert Unternehmungen, die dem Signer Unternehmenskonglomerat zuzurechnen sind. Außerhalb Österreichs existieren weitere dreistellige Anzahl an derartigen Steuersubjekten. Es gilt nun, das planmäßig aufzuarbeiten. Und dafür muss man einmal verstehen, welche Rechtsbeziehungen und welche Zahlungsflüsse zwischen diesen einzelnen Gesellschaften stattgefunden haben. Da sind wir dran, aber wir benötigen natürlich hier auch die Unterstützung der Sanierungs- und Insolvenzverwalter in den derzeit anhängigen Verfahren. Je besser da die Unterstützung ist, umso leichter wird uns das gemeinsam fallen, Licht ins Dunkel zu bringen.
Signer schuldet also auch noch dem österreichischen Steuerzahler ein paar Millionen. Nämlich nicht nur rund um die Signer-Pleite, sondern auch aus der Pleite von Kicker-Leiner. Die ist ja eigentlich erst passiert, nachdem Signer die Handelssparte von Kicker-Leiner an den sehr, sehr medienscheuen steirischen Unternehmer Hermann Wieser verkauft hat. Aber, wie schon bei Galeria, hat Signer hier eigentlich versprochen, noch Geld für die Gläubiger nachzuschießen. Der Staat hatte zum Zeitpunkt der Insolvenz noch eine offene Steuerrechnung von ungefähr 42 Millionen. Bei den Lieferanten kamen dann nochmal 40 Millionen Euro dazu. Die Sanierung ist übrigens mittlerweile schon abgewickelt. Aber ein paar Forderungen sind eben noch offen. Eine Kuriosität hat übrigens auch der KOFAG-Untersuchungsausschuss ans Licht gebracht. Angeblich soll Benko das sein Flugzeug steuerschonend genutzt haben. Also er soll Verluste aus seiner Privatjet-Firma steuermindernd geltend gemacht haben. Und angeblich soll das uns Steuerzahler um die 9 Millionen Euro gekostet haben. Aber nochmal zurück zu Kicker-Leiner. 20 Millionen wollte die Signa dazu schießen im Zuge der Sanierung. Bezahlt hat sie tatsächlich nur 5 Millionen. Und jetzt reiht sich die Kanzlei, die Kicker-Leiner quasi saniert hat, in die ganz lange Gläubigerliste der Signer Holding mit ihren offenen 15 Millionen Euro.
Und ein Gutteil dieser offenen Millionen, das sollte eigentlich an den Staat gehen. Und deshalb ist jetzt auch der Chef der Finanzprokuratur, eben der Peschorn Wolfgang oder Wolfgang Peschorn, ziemlich sauer, weil ein Großteil dieser gestundeten Millionen einfach weg ist.
Haben Sie Ihr Kicker-Leiner Geld schon bekommen?
Auch dieses Geld ist Geld aller Gläubiger, wenn Sie die Ansprüche ansprechen, die die Signer Holding versprochen hat, gegenüber den Gläubigern von Kicker-Leiner zu befriedigen. 5 Millionen sind bekanntermaßen von 20 Millionen, die versprochen wurden von Signer Holding GmbH im September geflossen. Der Rest wird eine Quote sein, ob es eine Sanierungsplanquote ist von 20%, wird derzeit noch angekündigt, oder vielleicht eine Verwertungsquote von viel weniger. Das steht noch in den Sternen und wird sich im April entscheiden, wahrscheinlich.
Der Herr Anwalt der Republik ist jetzt jedenfalls nicht amused. Ende Jänner hat die Republik nämlich einen Insolvenzantrag gegen René Benko persönlich eingebracht. Das haben wir am Anfang schon gehört. Das hat man deshalb gemacht, weil er ja eigentlich zugesagt hat, für die Sanierung der Signer Holding 3 Millionen beizusteuern. Tatsächlich sind bis jetzt aber nur 2/3 davon geflossen. Außerdem sollen seine Steuerberater Steuerstundungen beantragt haben. Anfang März ist René Benko dann dem Richter etwas zuvorgekommen. Er hat beim Landesgericht in Innsbruck Privatinsolvenz angemeldet. Nicht als Person, aber als Einzelunternehmer. Wir wissen leider nicht, wie der Insolvenzrichter in der Causa entschieden hat, weil wir diese Folge vor der Entscheidung des Gerichts aufgenommen haben. Und wir wissen auch nicht, welche Verfahrensart Benko gewählt hat. Nur zur Erklärung, er kann seinen Gläubigern eine Quote von 20% oder 30% anbieten, also ihre Forderungen. Den Rest, das müssen sie dann wohl abschreiben. Ob er das getan hat, wie seine Gläubiger entschieden haben, also ob sie seinen Sanierungsvorschlag annehmen oder nicht, all das wissen wir eben nicht.
Und dann hat sich ja noch die Finanz mit einem Pfandrecht auf die Luxusvilla der Benkos in Igls ins Grundbuch eintragen lassen. Ungefähr 15 Millionen Euro soll dieses Ding wert sein.
Wir haben davon schon in den früheren Folgen gehört, in dem die Familie residiert. Und jetzt streitet man jedenfalls, ob diese Villa als Gewerbeimmobilie genutzt wurde oder doch als rein privates Domizil und ob die Firma, die dieses Domizil verwaltet, noch 5,2 Millionen Euro an Umsatzsteuer schuldet oder eben nicht. Jedenfalls ist das Verhältnis zwischen Herrn Benko und der Finanz seit Jahren kompliziert und jetzt dürfte es ganz besonders angespannt sein. Dieses Verhältnis war übrigens auch schon Thema in den Chats von Thomas Schmidt. Schmidt chattete auch mit Benko und er war offenbar auch Gast auf seiner Yacht. Sie haben das in einer früheren Folge schon gehört, als Anna Thalhammer und Stefan Melicher ein bisschen aus diesen Chats schon vorgelesen haben. Sie können übrigens alle Folgen auf profil.at nachhören, also machen Sie das unbedingt.
Und zurück zu Benko. Also der Move mit der Klage auf Privatinsolvenz ist auf jeden Fall spannend, weil René Benko muss jetzt vor Gericht eine Art Vermögensstriptease hinlegen. Das heißt, beim ersten Gerichtstermin ist er nicht persönlich erschienen, sondern hat sich vertreten lassen. Aber früher oder später muss er einfach offenlegen, über wie viel Geld er eigentlich noch verfügt. Und wie viel Geld René Benko jetzt eigentlich noch hat, das dürfte auch den ein oder anderen Signer-Gläubiger interessieren. Weil ein paar von ihnen fordern nicht nur von Signer Geld, sondern von Benko höchstpersönlich. Zum Beispiel der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi, der fordert von einem Londoner Schiedsgericht über 700 Millionen von der Signer und von René Benko als Person. Und über die Connections in den Nahen Osten, da haben wir schon in unserer vierten Folge drüber gesprochen.
Bevor wir jetzt weitersprechen, wer wem wie viel schuldet und wie das alles bezahlt werden soll, machen wir aber einen kleinen Exkurs und zwar zurück in die Zeit vor der Insolvenz und in die Rolle des Herrn Benko. Eigentlich hatte René Benko nämlich seit 10 Jahren ungefähr keine offizielle Funktion mehr bei Signer. Der hat nach einer Anklage alle Ämter zurückgelegt und sich weitestgehend zurückgezogen. Wenn man nach ihm im Firmenbuch gesucht hat, dann fand man ihn auch nirgendwo in einer Geschäftsführerfunktion bei Signer. Aber er war eine Art Vorsitzender dieses Signer-Beirats, dieses super elitären Signer-Clubs, der mit ganz prominenten Personen aus Wirtschaft und auch mit ehemaligen Politikern besetzt war. Also zum Beispiel mit ehemaligen Bankvorständen, ein ehemaliger Kanzler, der Herr Gusenbauer war dort, die Ex-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn. Und eigentlich hatte dieser Beirat ja keine gesellschaftsrechtliche Funktion, also er war kein geschäftsführendes Organ. Und er wurde auch gleich nach der Pleite der Signer Holding vom Sanierer aufgelöst, was man so munkelt, weil den gerade in der Sanierung niemand braucht und der nur Geld kostet. Aber jetzt bleibt die ganz große Frage offen, was René Benko in all diesen Jahren bei Signer dann eigentlich gemacht hat. Wir konnten in den vergangenen Monaten die Insolvenzanträge des Signers einsehen, die Gläubigerlisten, die Berichte der Sanierer, die Briefe, interne Dokumente. Und dort sind wir auf 2 Beraterverträge gestoßen, die René Benko mit der Signer Development und der Signer Prime abgeschlossen haben soll. In diesen Unterlagen stand aber auch, dass Benko in wesentlichen Belangen beraten hat. Und die Sanierer haben Benko in ihren Berichten auch als eine Art Keyperson, also Schlüsselfigur, identifiziert. Aus dem Urschuss wissen wir außerdem, dass er 26 Millionen Euro von der Signer Holding kassiert hat, und zwar allein für das Jahr 2019.
Die Signer hat das wohl offenbar so mit ihren Beratern.
Ja, es ist schon unglaublich, was da an Beratungsforderungen nach der Pleite plötzlich aufschlagen, die in die Millionenhöhe gehen. Übrigens auch von ganz berühmten Ex-Politikern. Also wir haben berichtet, dass Alfred Gusenbauer, der seit Jahren eine Schlüsselfigur bei Signer ist und Aufsichtsratsvorsitzender war, Beraterhonorare fordert. Sebastian Kurz findet sich, er ist jetzt Signer-Gläubiger, weil er offenbar noch offene Forderungen für Beratungen hat. Und sogar der ehemalige deutsche Vizekanzler Joschka Fischer soll sich in den Dienst der Signer gestellt haben und noch offene Rechnungen mit René Benko und Signer haben. Aber gut, guter Rat ist offenbar teuer. Und vielleicht sind ja am Ende die Berater die ganz großen Gewinner dieser Signer-Pleite. Und die Anwälte natürlich. Also gefühlt merken wir, dass fast jede zweite Anwaltskanzlei von Vaduz bis Wien mit dieser Signa-Pleite gerade zu tun hat.
Aber was haben eigentlich die Signa-Vorstände der Signa so gemacht in diesen letzten 2 Jahren vor der Pleite? Also so, wie es richtig brenzlig wurde.
Was denn?
Ja, wir wissen es nicht so genau. Also zumindest bei der Signa Prime, wo die besonders wertvollen Immobilien liegen. Aber das Komische ist, nicht nur wir wissen es nicht so genau, sondern auch das Sanierungsteam der insolventen Signa Prime Selection. Im 2. Bericht des Sanierers Norbert Abel steht nämlich wortwörtlich: Es liegen keine Vorstandsprotokolle über die Vorstandssitzungen in den Jahren 2022 und 2023 vor. Es ist daher nicht unmittelbar schriftlich dokumentiert, was der Vorstand wann beschlossen hat bzw. wer Einfluss auf die Tätigkeit des Vorstands genommen hat. Also keine Protokolle, das ist schon einmal ungewöhnlich und das erschwert auch die Arbeit der Sanierer, weil es einfach ganz wesentlich ist zu wissen, was ist in diesen letzten 12 Monaten vor der Pleite passiert. Immerhin wurde in dieser Zeit das Apple-Haus verkauft, Kika Leiner wechselte den Besitzer und eben die Liquidität ist dahingeschmolzen. Und es war eben irgendwann so wenig da, dass man nicht einmal mehr die Baufirmen bezahlen konnte. Und all das muss ja in den Vorstandssitzungen Thema gewesen sein. Darüber muss ja diskutiert worden sein und vielleicht wurden ja auch Protokolle gemacht, aber die Sanierer haben diese eben nicht erhalten und das ist wirklich ganz schön heikel. Und die Frage ist auch, welche Leistungen hat René Benko für seinen Beratervertrag erbracht? Er war ja ziemlich viel unterwegs, um für die Signa Geld aufzutreiben, wie wir eben schon in der letzten Folge erzählt haben.
Ja, jedenfalls haben alle diese Sanierungsteams sicher keinen leichten Job mit dieser Milliardenpleite und wir haben schon das eine oder andere Spitzel aus dem Umfeld gehört, dass hier jeder Cent sehr hart erarbeitet wird gerade. Also allein dieses Signa-Organigramm, also diese 1000 Firmen und wie sie da miteinander verwoben sind, soll an sich schon 46 A3 Seiten gefüllt haben und damit kann man irgendwie eine Zimmerwand, eine ganze tapezieren. Hilfe bei der Aufbereitung haben die Sanierer sich übrigens jetzt vom Unternehmensberater Deloitte geholt. Die sind jetzt mit der Buchhaltung und mit der Datenforensik mal beauftragt. Da wird auch innerhalb von Deloitte Stillschweigen vereinbart. Das ist auch sehr, es wird sehr diskret gearbeitet, aber es wird so ziemlich jede elektronische Buchung und jede Buchung 5-mal umgedreht und versucht zuzuordnen. Und was wir aber schon aus einem der Berichte der Insolvenzverwalter wissen, nämlich zur Signa Holding, war, dass diese Forensiker eine Reihe von zumindest einmal ungewöhnlichen Transaktionen so kurz vor der Insolvenz der Signa Holding entdeckt haben. Und natürlich wollten wir wissen, wohin dieses Geld geflossen sein soll, an wen diese Transaktionen gegangen sind, ob sich da womöglich irgendjemand bereichert hat oder irgendwie versucht hat, vor der Pleite Geld auf die Seite zu schaffen. All diese Anfragen blieben bis jetzt immer wieder einfach unbeantwortet. Also bis auf die Tatsache, dass die Forensiker stutzig wurden bei gewissen Transaktionen, wissen wir jetzt auch nicht mehr dazu.
Aber noch einmal zurück zur Frage, wer jetzt eigentlich wem was schuldet. Also abgesehen von der Handelssparte ist ja der volkswirtschaftliche Schaden bei der Signa recht überschaubar. Die Investoren verlieren jetzt zwar in Summe wirklich Milliarden, aber bei der Signa wurden ja nicht ahnungslose Kleinanleger hinters Licht geführt, sondern schon einfach sehr reiche Investoren, Banken, Versicherungen und Fonds, die der Signa ihr Geld gegeben haben. Und man kann auch sagen, eigentlich mussten sie ja wissen, worauf sie sich einließen. Die hatten nämlich wirklich die notwendigen Firmenkennzahlen zur Verfügung. Sie haben auch genug Ressourcen und Know-how, um gute Risikoanalysen zu machen. Und sie haben zwar wirklich viel Geld verloren, aber sie sind noch immer reich und einflussreich. Und auch wenn sie jetzt das Gefühl haben, dass Benko sie um ihre Milliarden geprellt hat, sehen sie das noch immer.
Ich stimme da ein bisschen zu. Also natürlich müssen wir uns um die Milliardäre keine großen Sorgen machen. Und auch die meisten Banken haben ihre Kredite recht gut grundbüchlich besichert, also durch die Immobilien, die sie finanziert haben. Und da wird schon einiges an Geld zusammenkommen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen über den Wert dieser Immobilien streiten, aber es wird schon noch genug zusammenkommen und die meisten Banken werden auch ihre Kredite dann tatsächlich zurückbekommen, Pleite hin oder her. Aber zwischen den ganzen großen Millionenforderungen auf diesen Gläubigerlisten von Banken, von Versicherungen, von Beratern tauchen immer wieder auch so ganz, also im Vergleich ganz kleine Sümmchen auf, und zwar von kleinen Firmen, die irgendwann einen kleinen Auftrag für die Signa übernommen haben und jetzt immer noch offene Rechnungen haben, die sie abschreiben müssen. Also zum Beispiel ist uns da eine Poolfirma aus Tirol aufgefallen, die offenbar noch auf 30.000 Euro wartet. Und wenn man jetzt kein Weltkonzern ist, sondern ein KMU, das jetzt hier Steuern und Gehälter zahlt, dann können 30.000 Euro auch wirklich wehtun, weil die muss man dann auch wieder woanders verdienen. Ein anderer Immobilienentwickler ist jetzt auch unfreiwillig zum Gläubiger geworden. Er hat uns erzählt, dass seine Firma jetzt einen sechsstelligen Betrag abschreiben muss. Also abschreiben heißt, dass sie nicht mehr damit rechnen, dass sie das Geld zurückbekommen werden, weil die Signa einfach Rechnungen für Bauprojekte in Deutschland nicht bezahlt hat irgendwann. Und wie gesagt, für kleine Firmen kann das richtig, richtig unangenehm werden.
Aber dazu kommt, so die Schlacht um die Signa-Milliarden, die hat gerade erst begonnen. Auch wenn wir jetzt schon einiges darüber gelesen und geschrieben und gesprochen haben, es wird die Gerichte noch Jahre, Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Also Marina, wusstest du eigentlich, dass die Pleite vom Baukonzern Alpine noch immer nicht ganz aufgearbeitet ist?
Mhm.
Und die Signa hat die Alpine jetzt nach 10 Jahren als die teuerste Pleite des Landes abgelöst. Und ich würde sagen, sie hat jetzt auch das Potenzial, die langwierigste zu werden. Aber genau, eben die Investoren und Geldgeber der Signa schenken einander nichts. Auch innerhalb der Signa beginnt jetzt eben ein Machtkampf zwischen diesen einzelnen Signa-Gesellschaften. Die hängen zwar alle über Beteiligungen irgendwie zusammen und über Haftungen, aber im Insolvenzfall ist sich dann doch jede Signa selbst die nächste und muss halt schauen, wie sie ihre eigenen Gläubiger bedient. Denn das Lustige, oder ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber ich finde es schon ganz witzig, die Signa wird auch nicht wie ein großes Unternehmen behandelt, das jetzt pleite ist, sondern eben wie viele, viele, viele kleine insolvente Firmen, die nur bedingt miteinander was zu tun haben.
Genau. Und wenn jetzt eine Signa an Geld kommt, weil sie etwas verkaufen konnte, wollen die anderen Signas, die darunter oder darüber liegen und irgendwie daran beteiligt sind, auch an diesem Verkauf mitnaschen. Und da hören wir aus dem Signa-Umfeld und vor allem aus dem Umfeld der unterschiedlichen Sanierungsteams, dass es hier und da schon Konfliktpotenzial gibt. Warum? Damit die Sanierung irgendwie noch gelingt und die Gläubiger der Signa Prime und der Development, weil die werden jetzt in Eigenverwaltung saniert, das heißt ein Signa Management ist noch am Werk, damit die 30% noch bekommen, braucht die Gruppe eben ganz dringend frisches Geld. Das heißt aber auch, dass dann nicht ganz klar ist, wenn man an dieses Geld bekommt, wem man es zuerst gibt. Sind das dann die eigenen Gläubigern oder sind das die Firmen, die Anteile an mir halten oder die Investoren? Also es ist alles nicht ganz so einfach. Und die Frage ist auch, woher dieses Geld jetzt kommen soll. Also bei der Signa Development, das ist die Entwicklungssparte, hat ja zum Beispiel Hans-Peter Haselsteiner, der schon länger Signa Investor ist, quasi als eine Art Retter in der Not 25 Millionen Euro an Massekredit zugesichert über seine Stiftung. Und das soll die Entwicklungssparte, also eben dieses Signa Development, ein bisschen durch die Krise führen, damit man dann zumindest angefangene Baustellen noch halbwegs fertig machen kann und dann gewinnbringend weiterverkauft. Bei den anderen Signas ist das alles aber noch ein bisschen offen, wie sich das entwickeln wird. Niemand war wirklich bereit, nach diesen Insolvenzen noch viel Geld nachzuschießen, weil auch jetzt niemand mehr davon ausgeht, dass das alles so zu 100% wieder einbringlich sein wird. Und auch nicht, es wollte sich auch niemand mit einem Massekredit beteiligen. Nur kurz zur Erklärung, so eine Art von Kredit wird normalerweise sehr, sehr gut verzinst. Also man bekommt dort deutlich mehr Zinsen als auf einen normalen Bankkredit und der wird vorrangig bedient. Also das heißt, wenn ich etwas verkaufe, dann zahle ich zuerst einmal meinen Massekreditgeber aus, bevor die anderen drankommen. Aber auch unter den Bedingungen war offenbar keiner mehr gewillt, der Signa Geld nachzuschießen und auch nicht nach einem sehr eindringlichen Bettelbriefappell vom jetzt eingesetzten Sanierungsvorstand von Erhard Grosnick. Der soll jetzt die Prime und die Development so vor dem Vollcrash retten oder zumindest vor der völlig unkontrollierten Pleite. Viel Geld ist bis jetzt aber ehrlicherweise nicht zusammengekommen und jetzt ist die Frage, was man so am Verkauf des Tafelsilbers zusammenkratzen kann. Also nochmal zur Erinnerung, die Signa Prime Selection, so die Schmuckschatulle dieses Imperiums, hat jetzt gleich 4 Luxusimmobilien so im Paket auf den Markt geworfen und sucht jetzt eher schneller als langsamer nach Käufern. Und auch das sorgt ehrlicherweise für viel Wirbel innerhalb der Signa und auch zwischen den Sanierungsteams, weil die Frage ist, ob das klug ist, das alles zusammen zu verkaufen, wer dann zuerst bedient werden soll, wer von diesem Geld zuerst naschen darf, sind es die Banken oder die Investoren, sind es die Anleihengläubiger. Fakt ist jedenfalls, dass die offenen Rechnungen sicher größer sind als das, was man jetzt vorläufig noch bekommen wird.
Weil ein Problem ist auch so, die über fast allem stehende Signa Holding besteht ja eigentlich nur aus ihren Beteiligungen an den anderen Signas. Also die hat jetzt per se nichts zu verkaufen, hat aber die meisten Schulden. Und das ist halt das Problem, die Sanierer hätten gern möglichst viel von den Erlösen der Verkäufe und wollen auch mitreden, weil sie eben Angst haben, dass ihre Gläubiger dann übergangen werden. Bei den anderen Signas ist man aber offenbar nicht so großzügig im Teilen von Informationen. Also das hat ehrlicherweise auch damit zu tun, dass es rechtlich nicht ganz so klar war, welche Firmeninformationen und Interna sie überhaupt nach außen geben dürfen. Aber sagen wir mal so, das Verhältnis ist angespannt und jetzt ist sich eben jeder selbst am nächsten. Und vor allem dann, wenn es um Milliarden Euro geht.
Zur Erinnerung nochmal, bis jetzt macht die Pleite über 11 Milliarden Euro aus. Wir sind jetzt fast am Ende unserer letzten Folge und wir kommen nochmal ganz kurz auf den Privatinsolvenzantrag von René Benko zurück. Wenn Sie diese Folge hören, dann hat das Gericht schon ziemlich sicher entschieden, ob es den Antrag auf Privatinsolvenz von ihm als Unternehmer annimmt oder nicht. Und dann warten wir darauf, ob und welche Sanierungspläne seine Gläubiger annehmen. Jetzt muss er aber einmal offenlegen, was er überhaupt besitzt bzw. über welches Vermögen er überhaupt verfügt, damit man dann tatsächlich weiß, was zu holen ist. Das wird jedenfalls keine leichte Vermögenssuche, weil sich René Benko über die Jahre offensichtlich sehr viel Mühe gegeben hat, auch sein Privatvermögen möglichst kompliziert und verschachtelt anzulegen. Denn wie wir schon gelernt haben, er taucht weder in einer offiziellen Funktion bei Signa auf, im Firmenbuch, noch findet man seinen Namen im Grundbuch und schon gar nicht, wenn man nach ihm persönlich sucht. Ihm persönlich dürfte jetzt auch nicht so viel direkt gehören oder direkt zuordnenbar sein. Und wo findet man Benko, wenn man eigentlich nach ihm persönlich sucht, also physisch? Wissen wir das?
Puh, ist gar nicht so einfach. Also ein paar ehemalige Geschäftspartner schimpfen, dass er nicht abhebt, wenn sie ihn anrufen. Und im Wiener Luxusrestaurant Fabios soll er auch länger schon nicht mehr gesessen haben. Angeblich heißt es, er verbringt jetzt wieder mehr Zeit in Innsbruck. Also irgendwie doch zurück zu den Wurzeln, könnte man sagen. Und von uns war es das vorerst erst einmal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke auch von mir. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Alles, was Sie zu Signa wissen müssen, werden Sie in den nächsten Profilausgaben lesen.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.